Wir sind so froh, dass Sie hier sind und wir sind dankbar, dass Sie mit uns diesen Gottesdienst feiern. Egal, ob Sie hier in der Kirche sitzen oder in Deutschland, in den Niederlanden oder in Südafrika. Egal, wo Sie sind, wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Heute feiern wir Ostern. Wir erinnern uns an die Auferstehung von Jesus. Es ist wunderbar. Ich war schon in Israel. Ich habe das Grab gesehen. Ich habe sogar meine Hände darauf gelegt. Ich war an all diesen Orten. Ich war am Toten Meer, am See Genezareth und bin mit Haven durch Jerusalem gelaufen. Es war großartig, das leere Grab zu sehen und sich dabei daran zu erinnern, was das für uns alle bedeutet. Es ist interessant, dass das Grab auf Bildern immer viel größer dargestellt wird, als es tatsächlich ist. Der Eingang ist ungefähr so groß. Er ist vielleicht 1 Meter hoch und der Stein ist vielleicht 1 Meter hoch. Ist das nicht komisch? Er ist nicht riesig, aber er ist trotzdem schwer, immer noch über 1000 Kilo. Das ist eine wunderbare Sache und das besagt, dass jeder, der verloren ist, jeder, der tot ist, jeder, der krank ist, gerettet werden kann. Jeder, der krank ist, kann geheilt werden. Jeder, der tot ist, kann von den Toten auferweckt werden. Jeder, der verloren ist, kann gefunden werden. Wenn Sie sich gerade verloren fühlen, kommen Sie nach Hause zu Jesus Christus. Ich glaube, eines der besten Dinge, die jeder heute hören kann, ist, dass Sie Kraft haben. Dies hier ist die Stunde der Kraft für diejenigen unter Ihnen, die zusehen, und ich möchte Ihnen etwas versprechen. Sie haben viel mehr Kraft, als Sie wissen. Sehr viele von uns warten darauf, dass sich in unserem Leben etwas ändert. Wir wollen, dass unsere Ehen und Beziehungen besser werden. Wir wollen, dass unsere Freundschaften besser werden. Wir warten auf eine Gehaltserhöhung, einen besseren Job, ein besseres Leben, besseres Wetter. Liebe Freunde, ich kann Ihnen sagen, dass das Leben besser wird, wenn Sie besser werden. Wenn Sie erkennen, dass Sie heute die Kraft haben. Ich habe die Kraft, eine bessere Ehe zu führen. Ich habe die Kraft, mit verschiedenen Menschen Freundschaften zu schließen. Ich habe die Kraft, meinen Marktwert im Beruf zu steigern. Ich habe die Kraft, ein besserer Freund zu werden, ein Unternehmen aufzubauen, meine Träume zu verwirklichen und das zu tun, wozu ich berufen bin. Aber das wird nicht passieren, bis ich es passieren lasse. Es wird erst geschehen, wenn ich mich ändere, wenn ich die Arbeit tue, die nötig ist, um ein neuer Mensch zu werden. Und wenn Sie Ihr Leben dem Ziel widmen, ein neuer Mensch zu werden, nicht nur heute, sondern Tag für Tag, dann wird Ihr Leben nie mehr dasselbe sein. Es geht nicht darum, ob Sie perfekt sind, sondern ob Sie Ihr Bestes geben und nicht groß über den Rest nachdenken. Wenn Sie jeden Tag Ihr Bestes geben, um der zu werden, zu dem Sie berufen sind, wird Ihr Leben nie mehr dasselbe sein. Aber es liegt an Ihnen. Sie haben viel mehr Kraft, als Sie denken. Zu viele Leute sagen, ich bin zu jung, bis sie zu alt werden. Und dann sagen sie, ich bin zu alt. Es gibt immer einen Grund, der dagegen spricht. Aber Sie haben die Kraft, Ihr Leben zu ändern. Das Erste, was Sie tun müssen, ist, Frieden mit Gott zu haben. Haben Sie heute Frieden mit Gott? Viele von uns sind mit Kirche aufgewachsen und haben ihren Weg verloren. Manche von uns haben nie aufgehört, in eine Kirche zu gehen, aber in unserem Herzen fühlen wir uns irgendwie verloren. Wir fühlen uns gebrochen und fühlen, dass etwas nicht stimmt. Ich möchte Sie heute ermutigen, dass es ein Zuhause gibt, einen Platz, der für Sie vorbereitet ist. Nicht erst, wenn Sie sterben, sondern schon jetzt, um im Reich Gottes zu sein. Möchten Sie nach Hause zu Gott kommen? Es heißt, dass es keinen Heiligen ohne Vergangenheit gibt und keinen Sünder ohne Zukunft. Und wie wahr doch beides davon ist, das kann ich Ihnen sagen. Am Freitag haben wir das gefeiert, was wir Karfreitag nennen. Wir erinnern uns an die Kreuzigung von Jesus Christus, als er den Preis für die gesamte Menschheit bezahlte, damit wir rein und ohne Sünde vor Gott treten können. Die Bibel sagt, dass er, der keine Sünde kannte, zur Sünde wurde, damit wir Gottes Gerechtigkeit genannt werden können. Wow, ist das nicht eine wunderbare Sache? Für moderne Ohren ergibt das nicht viel Sinn, aber stellen Sie sich das so vor. Wahrscheinlich haben Sie schon mal ein Auto gewaschen. Sie sind mit einem sauberen Eimer Wasser zu Ihrem schmutzigen Auto gegangen und am Ende war Ihr Auto sauber und das Wasser im Eimer war... Es war schmutzig. Als guter Kalifornier haben Sie diesen Eimer Wasser genommen und ihn in den Abfluss geschüttet, der direkt ins Meer geht. Das hat einen kleinen Teil des Ozeans ein bisschen verschmutzt. Das ganze Zeug ist auf der Wasseroberfläche geschwommen und dann auf den Meeresboden gesunken. Dann ist ein netter alter Hummer dahergekommen, hat es verschlungen und den Meeresboden gesäubert, bis der Ozean sauber und der Hummer schmutzig war. Dann haben sie den Hummer gegessen. Und gesagt, meine Hummersuppe schmeckt ein bisschen nach Seife. So ist das. Es liegt an meiner Autowäsche. Wir verstehen das, oder? Um etwas sauber zu machen, wird etwas anderes schmutzig. Das ist eine universelle Wahrheit. Und genau das passierte, als Jesus Christus sein Leben für mich und für Sie hingab. Wir wurden rein und er wurde schmutzig. Und als er in das Grab gelegt wurde und von den Toten auferweckt wurde, hat er, das bezeugen wir als Christen, alles dort gelassen. Es ist dort geblieben. Ihre Sünde, ihr Missbrauch, ihr Verlust, ihr Verrat, die Dinge, die Menschen ihnen angetan haben, all das können sie loslassen. Sie können das alles ins Grab legen. Ich weiß, dass es für viele von ihnen ein schweres Jahr ist. Vielleicht haben sie kürzlich schlechte Nachrichten bekommen. Vielleicht haben sie harte Zeiten hinter sich, aber sie sollen wissen, was mein Großvater immer sagte: Harte Zeiten vergehen, starke Menschen bestehen. Sie können diese Sache nehmen, sie können sie ins Grab legen und sie können heute folgende Entscheidung treffen: Ich will wieder auf die Beine kommen und eine ganz neue Schöpfung werden. Und vor allem werde ich in die Arme Gottes laufen. Ich werde nach Hause kommen und wissen, dass er in seinem Reich einen Platz für mich hat, dass er Kraft für mich hat, dass er Leben für mich hat. Er hat Heilung für sie, er hat sie. Er hat sie heute für sie. Wenden Sie sich im Glauben an ihn. Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Haben Sie sich jemals gefragt, wie es wäre, sich mit Gott auf einen Kaffee zu treffen? Schauen Sie sich Jesus an. Er wird Ihnen den Weg zeigen. Das ist es, was er tut. Er zeigt uns den Weg. Für viele der religiösen Leiter seiner Zeit war Jesus ein Paradoxon. Sie wissen, was ein Paradoxon ist. Je mehr man versucht, die Leute zu beeindrucken, desto weniger beeindruckt sind sie. Was ist noch eins? Je mehr man versucht, lustig zu sein, desto weniger lustig ist man. Ich könnte weitermachen. Sehen Sie, niemand hat gelacht. Ein Paradoxon. Jesus war ein Paradoxon, denn einerseits war er eindeutig ein Prophet, von Gott gesandt. Er hat mit Vollmacht gepredigt, er hat unglaubliche Wunder vollbracht und Menschen von den Toten erweckt. Hunderte und Tausende von Menschen waren Zeugen davon, sie haben es aufgeschrieben. Aber auf der anderen Seite hat er etwas getan, das man als religiöser Leiter nicht tun sollte. Er hat mit schlechten Menschen zusammen gegessen. Und wenn wir schlechte Menschen sagen, dann waren es wirklich schlechte Menschen. Zachäus war wirklich ein Betrüger. Er hat wirklich Geld von armen Leuten gestohlen und es für einen verschwenderischen Lebensstil genommen. Ich weiß, wir alle hassen Steuereintreiber, so wie damals. Aber damals waren Steuereintreiber wirklich schlimm. Und sie haben die Leute wirklich bestohlen und belogen. Sie haben willkürlich die Höhe der Steuern festgelegt, die sie einnehmen konnten. Und man wusste nie genau, wie viel sie nahmen. Und dann erst die Tatsache, dass Jesus zum Beispiel mit Prostituierten zusammensaß. Ich meine, stellen Sie sich das mal vor. Der Gottesdienst ist vorbei und Sie gehen danach mit Ihrer Familie ins Restaurant und Sie sehen mich dort nicht mit meiner Familie sitzen, sondern mit 10 Prostituierten aus der Gegend und wir amüsieren uns prächtig und trinken Wein. Sie würden sagen, ich weiß nicht, was mit Bobby los ist. Es scheint, als hätte er eine Menge Spaß. Gehört das zu seiner Arbeit als Pastor oder was ist da los? Ehrlich gesagt, das ist es, was zur Zeit Jesu passiert ist. Sie wollen wissen, wie Gott ist. Schauen Sie auf Jesus. Sie wollen wissen, wie Gott ist. Schauen Sie auf Jesus. Er liebt jeden. Auch wenn Sie sich selbst verirrt haben, liebt er Sie. Auch wenn Sie zerbrochen sind, liebt er Sie. Selbst wenn Sie die Geduld verloren haben oder wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie keine gute Mutter, kein guter Vater, kein guter Freund, Bruder, Schwester oder Kind waren, liebt er Sie. Er liebt Sie, er ist auf Ihrer Seite, er ist für Sie, er hat Sie nicht aufgegeben. Das hier ist die Botschaft, die Jesus den religiösen Leitern seiner Zeit zu vermitteln versucht. Ja, er ist von Gott, aber er versucht, die religiösen Leiter davon zu überzeugen, dass diese Menschen Hilfe brauchen. Sie brauchen Liebe, sie brauchen Güte, sie brauchen Freundschaft, das Wort Gottes. Sie brauchen den Heiligen Geist und eine Heimat. Sie dürfen nicht ausgestoßen, verurteilt, herabgesetzt, kritisiert oder schikaniert werden. Sie brauchen einen echten Freund, und das war Jesus für sie. Und so ist Jesus mit diesen Leuten und alle, die ihn ansehen, die religiösen Leiter verurteilen ihn, aber sie versuchen auch, es zu begreifen. Und da Jesus in der Lage ist, ihre Herzen zu lesen, schaut er quer durch den Raum und erzählt ihnen, wie es ein guter Rabbi tun würde, 3 großartige Geschichten, die mit 100 beginnen und dann auf 10 und dann auf 1 zurückgehen. Die mit den 100 geht so. Jesus sagt, es waren einmal 100 Schafe und eines dieser Schafe ging verloren. Der Hirte ging los, um das Schaf zu suchen, denn Hirten kennen ihre Schafe mit Namen. Sie sind wie Haustiere für sie. Sie lieben ihre Schafe. Er sucht überall, die Tage vergehen und schließlich findet er das Schaf und er rennt mit dem Schaf über den Schultern nach Hause. Er bringt alle seine Freunde zusammen und alle jubeln und feiern, weil das verlorene Schaf wiedergefunden wurde. Jesus sagt, im Himmel wird mehr gefeiert werden, wenn eines von Gottes verlorenen Kindern gefunden wird. Im Himmel wird man sich viel mehr über sie freuen als über das verlorene Schaf. Die Leute wissen, wie das aussieht. Sie sind in einer Hirtengemeinschaft. Es gibt zwei Arten, wie Schafe verloren gehen, oder besser gesagt sterben. Es gibt zwei Arten, wie Schafe sterben. Die erste ist die offensichtlichste. Sie bescheren einem Wolf oder Kojoten den besten Tag seines Lebens. Sie werden zu einer Mahlzeit, zu Lammkoteletts für ein Raubtier, sie werden getötet. Aber die zweite und vielleicht noch brutalere Art ist, wenn sie sich einfach verirren, wie das arme australische Schaf Barak. Ja, so heißt es Schaf. Barak. Sehr schlau. Der arme Barak hat sich verirrt und war monatelang irgendwo in der Nähe von Victoria in Australien unterwegs. Als man ihn wiederfand, sah er aus wie ein fettes, glückliches Schaf. Ich meine, er sieht doch aus wie ein glückliches Schaf, oder? Als ob es gut gefressen hat und es dem Schaf gut ging. Aber als man das Schaf scherte, stellte man fest, dass es nicht fett und glücklich war. Er war sogar blind, weil die Wolle so stark gewachsen war, dass die Augen verdeckt waren. Als man die ganze Wolle entfernte, sah man auch, dass es mager, hager, kränklich und kaum noch am Leben war. Das ist doch ein Modell für den modernen Menschen von heute. Äußerlich sehen wir fett und glücklich aus. Äußerlich sehen wir so aus, als ginge es uns gut, aber innerlich fühlen wir uns, als ob wir sterben würden. Jesus Christus sucht nach ihnen. Er will sie nach Hause bringen. Möchten sie nach Hause kommen? Als das arme Barak-Schaf geschoren wurde, ergab das übrigens 36 Kilo Wolle, das entweder 61 Pullovern oder 490 Paar Socken entspricht. Das ist ziemlich gut. Das ist also die erste Geschichte. In der zweiten Geschichte erzählt Jesus von 10 Silbermünzen. Eine Frau hatte 10 Silbermünzen, eine verlor sie und durchsuchte ihr ganzes Haus, um sie zu finden, aber sie konnte sie nicht finden. Das hier ist ein berühmtes Gemälde mit dem Titel Die Braut von Bethlehem, auf dem eine jüdische Frau aus dem 1. Jahrhundert abgebildet ist. Wenn jüdische Frauen damals heirateten, erhielten sie einen Kopfschmuck, der unserem Ehering entsprach. Daran trugen sie 10 Silbermünzen, die die 10 Gebote darstellen sollten. Stellen Sie sich vor, dieses Mädchen verliert eine dieser Münzen und jeden Tag geht sie auf den Marktplatz und jemand sagt, oh, meine Dame, Ihnen fehlt eine Münze. Sie sagt, ich weiß und so weiter. Jeden Tag muss sie sich das anhören. Sie sucht überall nach der Münze. Schließlich findet sie sie eines Tages. Sie ist überglücklich, sie ist begeistert. Sie holt alle ihre Freunde zusammen. Leute, schaut mal, ich habe sie gefunden, ich habe sie wieder. Sie bringt sie alle zusammen. Einige von Ihnen kennen dieses Gefühl, etwas wieder an seinen Platz zu bringen. So muss sie sich gefühlt haben. Stellen Sie sich vor, wie sie diese Silbermünze nimmt und bam, sie wieder an ihren Platz bringt und es ist wieder vollständig. Sehen Sie, so sieht das Reich Gottes ohne sie aus. Als würde etwas fehlen, sowohl in Ihnen als auch im Reich Gottes. Das ist der Ort, an den Sie gehören. Zu oft denken wir, dass das Silber das Interessante sei. Wenn Silber nass wird oder liegen gelassen wird, beginnt es anzulaufen. Es bekommt eine Art grüne, pulverige Substanz auf der Außenseite, die nicht wirklich abgeht. Man muss eine spezielle Chemikalie nehmen, um das abzubekommen. Aber das Silber fängt an, schlecht auszusehen. Es sieht wertlos aus. Ich möchte Ihnen etwas sagen, liebe Freunde. Silber verliert seinen Wert nicht nur, weil es matt geworden ist. Vielleicht sind Sie matt geworden. Vielleicht haben Sie so ein Gefühl wegen der vergangenen Zeit und wegen dem, was Sie durchgemacht haben. Ihre Enttäuschungen und unvollendete Arbeit und all die Dinge, von denen Sie hofften, dass sie eintreten würden und die nicht eingetreten sind. Und Sie fühlen sich matt. Sie haben das Gefühl, dass Ihr Leben vielleicht vorbei ist oder dass Gott mit Ihnen fertig ist. Aber nein, Gott ist nicht mit Ihnen fertig. Er wird Sie reinigen, er wird Sie wiederherstellen und wird Sie genauso machen, wie Sie sein müssen, um das zu tun, was Sie tun müssen. Silber verliert seinen Wert nicht, nur weil es ein wenig angelaufen ist. Manchmal gehen wir alle ein wenig verloren. Haben Sie schon mal was verloren? Früher gab es beim Fernseher diese Dinge, die man Drehknopf nannte. Sie hatten normalerweise 13 Kanäle und jeder Kanal machte ein Klickgeräusch. Dann erfand irgendein Dummkopf dieses Ding, das Fernbedienung heißt, und alle verloren das einzige bisschen Bewegung, das man am Tag hatte, von der Couch aufstehen, um den Kanal zu wechseln. Haben Sie schon mal eine Fernbedienung verloren? Das ist ärgerlich. Das ist wirklich blöd. Ich weiß noch, wie ich meine Fernbedienung verloren habe und wir haben sie unter der Couch gesucht. Wir haben überall danach gesucht. 3 Wochen vergingen und wir konnten sie immer noch nicht finden. Wir mussten für alles den kleinen Knopf unter dem Fernseher benutzen. Es ist schrecklich. Kennen Sie die 3 besten Tage meines Lebens? Der erste war der Tag, an dem ich geheiratet habe. Der zweite Tag war die Geburt meiner Kinder. Und der dritte war der Tag, an dem wir diese Fernbedienung wiedergefunden haben. Ich rief alle zusammen und wir sprangen auf und ab und hielten diese Fernbedienung hoch. Ich kann Ihnen sagen, dass im Himmel mehr Freude über einen verlorenen Sünder sein wird, als darüber, dass Bobby seine Fernbedienung wiedergefunden hat. Wir alle wissen, wie es ist, wenn man etwas verliert und es nicht wiederfindet. Und wie groß die Freude ist, wenn man es wiederfindet. Das kommt dem Gefühl ein bisschen nahe, das Gott empfindet, wenn jemand wie Sie beschließt, dass heute ein anderer Tag sein wird als all die anderen. Dass heute ein Tag sein wird, an dem Sie gefunden werden. Dass heute ein Tag sein wird, an dem Sie leben. Dass heute ein Tag sein wird, an dem Sie nach Hause kommen. Das bringt uns zur letzten Geschichte, der Geschichte vom verschwenderischen Vater. Wir nennen sie oft die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich habe diese Predigt 1 Million Mal gehalten und ich nenne sie der verschwenderische Vater. Als Kind dachte ich immer, verloren bedeute hier sündig, aber das stimmt gar nicht. Das englische Wort für prodigal, verloren, bedeutet eigentlich freigebig, verschwenderisch oder extravagant. Und das ist nun wirklich eine Beschreibung dieses Vaters. Seine Großzügigkeit, seine Gnade, seine Schönheit, seine Freude. Wussten Sie, dass Gott die fröhlichste Person im ganzen Universum ist? Das ist der Gott, der Sie nach Hause ruft. Die Geschichte geht so. Jesus schaut immer noch auf die religiösen Leiter bei der dritten Geschichte. Also 110,1. Ein Vater, sagt Jesus, hatte 2 Söhne. Der jüngste Sohn, der Rebell in der Familie war, das schwarze Schaf, sagt eines Tages zu seinem Vater, ich will jetzt mein Erbe. Damals bedeutete das so viel wie, als würde man sagen, ich will nur dein Geld und wünschte, du wärst tot. Wirklich. Und in dieser Kultur ist das furchtbar. Komischerweise erklärt sich der Vater tatsächlich bereit, dem Kind, diesem jungen Mann, dessen Erbe zu geben. Dieser nimmt das Geld und geht in ein fremdes Land. Die Bibel sagt übrigens gar nicht, dass er es für Prostituierte ausgegeben hätte. Sie sagt nur, dass er verschwenderisch damit umgegangen sei. Er ging weg und gab es verschwenderisch aus. Vielleicht tätigte er ein paar riskante Investitionen. Vielleicht kaufte er einen Haufen Tulpenzwiebeln oder Kuscheltiere oder Kryptowährungen. Aber eines Tages ist sein Geld weg. Es ist weg und es herrscht eine Hungersnot im Land, sodass es niemanden gibt, der ihm hilft. So findet er sich eines Tages ausgehungert in einem Schweinestall wieder. Er ist ein jüdischer Mann und er füttert und versorgt Schweine, was das Unreinste und Peinlichste ist, das man sich damals vorstellen konnte. Er trägt Lumpen, hat keine Schuhe an, ist mit Schleim und Dreck übersät. Und er ist am Verhungern, sieht sich das Schweinefutter an und wünscht sich, er könnte es essen. In der Bibel steht, dass er schließlich zur Vernunft kam und beschloss, wenn ich einfach zu meinem Vater zurückkehre und zu Kreuze krieche, weiß ich, dass ich nicht mehr sein Sohn sein würde, aber er würde mir Arbeit geben und zumindest würde ich 3 anständige Mahlzeiten und ein Dach über dem Kopf haben. Er beschließt, nach Hause zu gehen und zu Kreuze zu kriechen. Haben Sie als Kind schon mal Ärger bekommen und mussten Ihren Eltern die Wahrheit sagen? Oder haben Sie als Ehepartner Ärger bekommen und mussten Ihrem Partner etwas gestehen? Man geht das für sich immer und immer wieder durch, was man sagen will. Man hat das Drehbuch auswendig gelernt. Mama, ich hatte diesen Stein und wollte ihn gar nicht werfen und ich habe sicher nicht auf das Fenster gezielt, aber er hat das Fenster getroffen. Oder Papa, ich habe mir übers Wochenende dein Auto geliehen. Ich bin damit in die Berge gefahren und jetzt gibt's dein Auto nicht mehr. Sowas in der Art, das ist mir auch fast passiert. Er kommt nach Hause und seine einstudierte Rede sieht so aus. Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Mach mich zu deinem Sklaven. Haben Sie sich Gott gegenüber jemals so gefühlt? Mach mich einfach zu einem deiner Sklaven, mach mich zu einem deiner Angestellten. Als er sich dem Haus nähert, hat er wahrscheinlich irgendeinen Kilometerstein oder einen Fluss überquert. Sein Vater sieht ihn von Weitem und er sagt immer noch seinen Text auf. Sein Vater steht auf, vielleicht saß er auf der Veranda des Hauses. Er läuft zu seinem Sohn und hat Tränen in den Augen. Er dachte, sein Sohn sei tot. Aber er sieht ihn, er lebt tatsächlich. Während er auf ihn zurennt, schreit er alle an, er ist hier. Als der Vater näher kommt, beginnt der Sohn immer noch unbeholfen mit dieser einstudierten Rede. Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Aber es ist, als ob der Vater das gar nicht hören würde. Er wirft seine Arme um seinen Sohn und befiehlt den Dienern, ihm einen Ring an den Finger zu stecken, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Wissen Sie, was das bedeutet? Der Ring ist ein Symbol der Macht. Man ist ein Mitglied der Familie. Das Gewand ist ein Symbol für Würde und Ehre. Und die Schuhe sind ein Symbol der Freiheit. Als Sklave ist man barfuß. Wenn man Schuhe anzieht, wissen die Leute, dass man frei ist. Und das ist es, was Gott uns anbietet. Er bietet uns nicht irgendeine Art von Knechtschaft oder Sklaverei an. Wir sind entweder nicht zu Hause oder wir sind ein Kind Gottes. Wir sind entweder weg oder wir werden mit Gnade, Liebe, Kraft, Vollmacht und Freiheit überschüttet. Es ist entweder das eine oder das andere. Das bietet Jesus Christus uns an. Und Junge, da bricht eine Party aus. Eine riesige Party, eine teure. Mit dem gemästeten Kalb, es gibt Musik und Tanz. Das ist einer der besten Tage überhaupt für diese Familie und für die ganze Stadt. Schließlich kommt der Grießkram von einem älteren Bruder schmutzig von harter Arbeit und Mühe nach Hause. Er hört die Musik, wundert sich, was da los ist und fragt einen der Diener, was da drinnen los sei. Der Diener sagt, dein Bruder, wir dachten alle, er sei tot, aber er lebt. Aber jetzt, wo er nach Hause gekommen ist, hat dein Vater das gemästete Kalb geschlachtet und schmeißt eine Party für ihn. Komm rein, feier mit uns. Aber der Bruder schüttelt nur den Kopf und murmelt etwas wie, nein, anstatt reinzugehen. Er geht wieder zurück an die Arbeit. Das ist dann für den Vater auf eine zweite Art und Weise eine Schande, denn die Tatsache, dass er nicht auf der Party ist, ist an und für sich schon ein Skandal. Als sich also alle fragen, warum der ältere Bruder nicht da ist, warum er immer noch draußen ist, läuft der Vater zu seinem älteren Sohn, genauso wie er zu dem jüngeren gelaufen ist. Dieser ältere Bruder ist ein Beispiel für religiöse Menschen, geizig mit Gnade, diese Strenge, das Urteil. Der Vater rennt zu ihm und sagt, komm, feier mit. Und der Bruder sagt, das ist dein Sohn. Wohlgemerkt, nicht mein Bruder, sondern dein Sohn. Er hat den Reichtum unserer Familie genommen und ihn für Prostituierte ausgegeben. Es ist interessant, dass er Prostituierte sagt, denn man sagt, dass Abneigung nicht in dem Teil des Gehirns sitzt, in dem sich Zorn befindet. Abneigung sitzt dort, wo der Neid sitzt. Es wird ja nie gesagt, dass er das Geld für Prostituierte ausgegeben hat. Das kann der ältere Bruder auch gar nicht wissen. Was sehen wir hier? Wir sehen, was der ältere Bruder wirklich will. Wir sehen, was er sich ausmalt, wenn er das tun würde, was sein jüngerer Bruder tut. Er würde sein ganzes Zeug verkaufen und eine Nacht in der Stadt verbringen, nehme ich an. In diesem Moment sieht man, dass der ältere Bruder im Grunde seines Herzens gar nicht das tut, was er eigentlich will, sondern dass er sich mühsam seinen Weg zu dem erkämpft, was er für gut hält. Und man fragt sich doch, ob der ältere Bruder innerlich nicht doch ein bisschen tot ist. Der Vater sagt, Sohn, alles, was ich habe, gehört dir doch. Aber dieser, und jetzt sagt er es, dein Bruder war tot, und jetzt lebt er wieder. Er war verloren, und jetzt ist er wiedergefunden. Willst du nicht reinkommen und mit uns feiern? Wissen Sie, was dann passiert? Wir wissen es nicht. Hier endet die Geschichte. Die Geschichte endet damit, dass Jesus die religiösen Leiter mit ausgestreckten Händen anschaut und ihnen anbietet, sich mit den Zöllnern und Sündern an einen Tisch zu setzen. Haben sie sich gesetzt? Wir wissen es nicht. Das ist die Frage für uns religiöse Menschen. Wo werden wir sitzen? Was passiert wirklich in unseren Herzen? Was wollen wir wirklich vom Leben? Wollen wir ein verurteilendes, zorniges, strenges, von Neid erfülltes Leben? Oder können wir wie der Vater verschwenderisch werden, freigebig und großzügig mit Gnade, Liebe und Freundschaft, die wir Menschen anbieten, mit denen wir nicht immer gut auskommen? Das ist eine Einladung an alle, nach Hause zum Vater zu kommen. Viele von uns, ob wir nun religiös sind oder nicht, fühlen sich einfach nur verloren. Vieles davon ist ehrlich gesagt ein übertriebenes Grübeln. Wir drehen uns oft im Kreis, während der Vater uns einfach nur fragt, glaubst du ein bisschen? Ein wenig. Glaubst du nur ein wenig? Wie wenig? Nur ein klein bisschen? Wie wenig? So groß wie ein Senfkorn? Glaubst du so wenig? Gib es mir und sieh, was ich damit tun kann. Das ist die Einladung von Jesus Christus an Sie heute. Vielleicht sagen 99% von Ihnen, Gott würde jemanden wie mich niemals lieben. Aber 1% von Ihnen sagt, vielleicht doch. Vielleicht sagen 99% von Ihnen, ich glaube nicht an Gott. Aber 1% von Ihnen sagt, vielleicht doch. Vielleicht sagen 99% in Ihnen, ich kann Gott niemals wegen X und Y und Z vergeben. Aber vielleicht sagt eins von Ihnen, vielleicht kann ich ein neues Leben haben. Ich möchte, dass Sie dieses 1% heute Gott geben und sehen, was er damit tun kann. Er kann Ihr Leben für immer verändern. Das ist es, was wir heute bezeugen, die Auferstehung. Dass alles, was tot ist, in Gottes Reich zu neuem Leben erweckt werden kann. Er wird Sie zu neuem Leben erwecken. Schenken Sie ihm Ihren Glauben. Er wird Sie heilen. Geben Sie ihm Ihren Glauben. Schenken Sie ihm Ihr Herz. Entscheiden Sie sich jetzt dazu, ihm nachzufolgen, und Sie werden nie mehr derselbe sein. Als ich mich dazu entschieden habe, mit Jesus zu leben, bin ich nicht nach vorne gekommen. Ich habe nichts Besonderes oder Verrücktes getan. Ich habe einfach in einer Reihe gesessen, genau wie Sie jetzt. Niemand wusste es und ich habe eine Entscheidung in meinem Herzen getroffen und ich war nie mehr derselbe. Versuchen Sie es. Sie werden ein anderer Mensch sein. Vertrauen Sie Ihr Leben Jesus an und alles wird sich ändern. Alles ändert sich, wenn Sie sich ändern. Vater, wir bitten darum, dass du uns in Jesu Namen alles gibst, was wir brauchen, um all das zu werden, wozu du uns berufen hast. Wir danken dir, Gott, dass du dein Leben am Kreuz für uns gegeben hast und dass du uns das ewige Leben schenkst. Ich bete, dass jeder einzelne Mensch, der heute dabei war, dieses Geschenk empfängt, heute und immer wieder neu. Wir beten in dem mächtigen Namen Jesu. Und alle sagen Amen. Bitte stehen Sie auf.